aktuell durch die hohen Zinsen und die Zyklen in der Entwicklung wird auch dieses Jahr Tesla wahrscheinlich kein so starkes Jahr haben. So einfach PR-mäßig, kommunikationstechnisch 6 Sätzen. Ja. Wir haben halt noch viele Positionen in unserem Fonds, wo wir eine sehr klare Sicht drauf haben und auch die eigentlich abliefern, aber der Markt das noch nicht erkannt hat. Dann ist unfassbar krass, wie schlecht so ein ID4 oder auch ID7 gebaut ist. Also ich würde zum Beispiel aktuell nicht, ich persönlich würde jetzt aktuell nicht in Nvidia und Microsoft investieren.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem Hochkaräter. Er ist Deutschlands bekanntester Startup-Investor, ist natürlich bekannt aus der Höhle der Löwen unter anderem und hat mittlerweile mehrere Fonds. Herzlich willkommen, Frank Thelen.
Ja, Mario, danke, dass ich bei dir sein darf.
Sehr schön, dass du uns hier in München beehrst und heute haben wir einige spannende Themen. Wir wollen heute auch über deine drei großen Wetten für 2024 sprechen. Da bin ich sehr gespannt. Und jetzt muss ich aber mal ein bisschen den Partycrasher machen am Anfang. Es läuft ja gerade ganz gut, Nvidia und Co. Aber wird dir da schon ein bisschen schwindelig? Nvidia allein mehr wert als das Bruttoinlandsprodukt von Kanada, von Australien, mehr wert als der chinesische Aktienmarkt, H-Aktien. Knallst da bald richtig? Ist das schon eine richtige Blase?
Das kann ich nicht sagen. Ein Nvidia ist ein herausragendes Unternehmen und sie haben jetzt halt wirklich genau zur richtigen Zeit das richtige Produkt und wir sehen auch aktuell nicht, dass die Nachfrage hier nachlässt, weil es wollen immer mehr diese Rechenkapazitäten für die Large Language Models und Video Models und so weiter aufbauen, sowohl um die zu erstellen, zu crunchen, was ja sehr teuer ist, aber danach auch um den Betrieb. Da hat Nvidia einfach aktuell die besten XPUs, GPUs, wie immer man die nennt, aber um das Ganze zu machen. Von daher, aber wir glauben schon, es ist relativ hoch bewertet, aber das ist eben auch gar nicht Teil unserer Strategie von den großen Unternehmen, sondern wir sind ja eher im Small- und Mid-Cap und von daher erstmal Gratulation einfach an alle, die in Nvidia im Portfolio hatten. Ob die aktuell überbewertet ist, ist sehr schwierig. Insgesamt ist KI keine Blase. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Wasserstoff anschaue, da war, glaube ich, eine Menge Hoffnung drin und wir haben relativ schnell nachrechnen können, dass das nicht so erfolgreich wird, wie man denkt. Aber im KI-Bereich werden wir weiterhin jetzt eine exponentielle Entwicklung sehen. Ist Nvidia da weiterhin der ganz große Gewinner? Da würde ich eher sagen, wahrscheinlich nein, aber es kann auch passieren, das ist schwer vorherzusehen.
Das ist jetzt eine gute Frage, die ich mir auch stelle und was ich jetzt in den letzten Tagen viel gehört habe, kritische Kommentare. Ich will jetzt gar nicht so auf Blase und überbewertet, sondern eher auf das Konkurrenzding. Schwer einzuschätzen, oder? Also ist Nvidia jetzt weiterhin vorne oder da drängen jetzt natürlich viele rein und einige Kommentare gab es auch unter meinen Videos nach dem Motto, ja, da kommt halt dann irgendwann Konkurrenz und dann wird es schwierig. Wie schwer ist das für dich auch einzuschätzen?
Also wir haben ja ein eigenes Chips Research und haben auch dort auch investiert, schon im Venture Capital Bereich in den Chipmarkt. Also ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Verständnis davon. Es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel bei einem Google mit Search, wo weil der Login so groß war, weil Google immer mehr Daten von allen Usern hatte, damit hatten sie die beste Suchmaschine oder ein iPhone, wo quasi mein Leben drauf gespeichert ist. Das, was hier gemacht werden ist, sollen Modelle trainiert und Modelle betrieben werden. Und da ist zum Beispiel AMD schon ein sehr starker Wettbewerber. Jetzt hat Nvidia aktuell die bessere Software-Plattform. Das heißt, die ganzen Entwickler arbeiten noch lieber mit der Nvidia-Plattform, aber das ist kopierbar. Und es gibt vor allen Dingen auch von den ganzen großen, wenn ich heute auf die Kunden von Nvidia schaue, dann sind das ja die großen Hyperscaler. Und die entwickeln alle eigene Chips. Wie schnell kommen die da voran? Das ist schwer abzuschätzen. Wir glauben, die kommen besser voran, schneller voran, als das der eine oder andere einschätzt. Und die Produktionskapazitäten jetzt nicht ähnlich wie bei einem Auto, wo das hochkomplex ist, warum es, glaube ich, auch Apple eingestellt hat, sondern beim Chip, wenn man das Design hat, was auch nicht einfach zu finden ist, dann kann man das auch relativ schnell hochskalieren, die Produktion. Deswegen haben wir uns im Fonds anders positioniert. Unsere größte Position ist Alphawave Semi. Und das ist dann quasi ein Stück, nämlich die Kommunikationschips und die Kommunikations-IP, also Intellectual Property, die alle von diesen Chip-Providern brauchen. Das heißt, ob AMD, Nvidia oder die Custom Silicons von den großen Hyperscalern gewinnen. Alphawave Semi wird nach unserer Einschätzung her auf jeden Fall der Gewinner sein. Aber diese Midcaps sind halt noch nicht so gelaufen, weil halt eben die Nvidia hat jetzt quasi selbst jeder Cleantech und Carbon Capture Fund hat die als Top-Position. Genau, aber so positionieren wir uns da, um dann breiter dabei zu sein bei der ganzen Sache, egal wer gewinnt.
Da wollen wir gleich mal drauf schauen. Jetzt hattest du natürlich damals, ich glaube, das hast du sogar bei mir damals im Interview gesagt, so mit, oder ich habe dich danach gefragt, ob das Timing des Fonds, sozusagen der Start, ob der ein bisschen ungünstig sein könnte. Gut, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wenn wir jetzt auf die längere Performance, länger, aber schauen, das ist jetzt der DAX, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht deine Benchmark, aber da sehen wir, da ist noch sehr, sehr viel aufzuholen. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben, um es mal positiv zu formulieren. Warum ging da bisher noch nicht so viel? Also letztes Jahr gab es einen Zwischenspurt, dann gab es wieder einen Einbruch, dann ging es wieder nach oben, zuletzt ein bisschen besser gelaufen.
Ja.
Aber da kommt noch nicht so richtig Fahrt rein, oder? Warum? Small- und Mid-Caps, da geht noch nicht so viel.
Genau. Wir sind zu einer Zeit gestartet, wo die Zinswende kam. Und das, muss ich ganz klar sagen, habe ich persönlich auch unterschätzt, wie sehr dann Makrothemen wirklich auch gute und starke Unternehmen gefährden können und wie sehr auch dies Finanzierungswillen für zukünftige Technologien wirklich zurückgefahren wurde. Und das hat dann die Unternehmen, die wir drin haben, weil wir haben nun mal Small- und Mid-Caps, also wir haben keine Nvidia, keine Apple, keine Microsoft im Portfolio und die wird man bei uns auch niemals finden. Wozu sollte dann jemand unseren Fonds, unser Research kaufen? Da kann man wirklich einen S&P 500 oder Nasdaq nehmen, da sind diese großen Namen ja drin. Ich muss einfach sagen, durch diese Erhöhung der Zinsen sind die kleineren und mittleren Tech-Unternehmen sehr stark abgestraft worden. Was haben wir getan? Wir sind auf der einen Seite, haben wir unser Team auch im Finanzbereich erweitert. Also Makrothemen sind für uns deutlich wichtiger als vorher. Also wir haben das auch mit drauf. Der Kern bleibt herausragende Technologie, herausragende Unternehmen, ein hoher Zaun, also mit einer Technologie, die so einfach nicht kopierbar ist. Aber wir schauen jetzt auch, brauchen diese Unternehmen nochmal Finanzierung? Können sie die gerade bekommen? Wann werden sie Cashflow-positiv oder wie stark sind die Cashflows? Und es ist jetzt sinnvoll, diese Allokation zu haben.
Jetzt hast du nochmal gerade das Finanzthema angesprochen. Da gab es ja damals ein paar hämische Kommentare nach dem Motto, Frank Thelen hat jetzt nach ein paar Monaten gemerkt, dass man auf die Finanzen mehr schauen muss. Ich polemisiere jetzt mal. Bist du manchmal zu ehrlich bei solchen Sachen?
Du hättest das ja jetzt gar nicht sagen müssen.
Nee, genau. Ich bin halt einfach ehrlich in dem, was ich tue. Ich habe ja selber auch über 10 Millionen in der Strategie und glaub darauf. Natürlich haben wir auf Finanzzahlen geguckt und wir haben aber auch mehr auf Multiples zum Start geguckt, was aus dem Venture Capital heraus ganz normal ist. Und heutzutage haben wir sehr spezifisch das Team an der Stelle ausgebaut, also auch schon seit längerer Zeit, haben Discounted Cashflow-Modelle aufgebaut, detailliert, die übrigens ganz wenige in der Fondsindustrie haben, weil ich natürlich auch gesagt habe, okay, ich will mit den großen Fondsmanagern sprechen, glücklicherweise wollten auch die meisten mit mir sprechen, um einfach zu fragen, hey, wie machst du das, welche Software setzt du ein, was hast du gelernt?
Ist das nicht Standard, ein Discounted Cashflow-Modell?
Nein, die wenigsten Fonds, kann ich dir sagen, haben zu jeder einzelnen Position ein detailliertes Discounted Cashflow-Modell, das ist das, was ich gesehen habe. Heutzutage sind wir dort deutlich disziplinierter, aber es ist auch wirklich nur ein Teil, weil es ist auch wichtig, genau das, was ja auch im Markt gefehlt hat als Analyseteam, wo wir, glaube ich, eine Besonderheit haben, zu sagen, ist das wirklich ein herausragendes Management? Kann diese Technologie exponentiell wachsen? Haben Sie diesen unfairen Vorteil, wie zum Beispiel ein Alphawave Semi oder ein Oscar als Versicherung, sind die wirklich voll digitalisiert? Und man muss sagen, klar, die Performance könnte noch besser sein, aber schauen wir mal aufs letzte Jahr, da haben wir 33% gemacht. Das war noch, genau, da ist noch mehr drin, ich glaube 32, 33. Wir haben auch eine Dividende ausschütten müssen aus Steuerthemen. Jetzt, wo wir heute hier sitzen, sind wir year to date, haben wir 5% gemacht. Da geht noch mehr und wenn die Zins gesenkt werden, dann wird auch unsere Strategie deutlich besser laufen. Nicht, weil das die Unternehmen im Kern brauchen bei uns, sondern das Portfolio ist mittlerweile so aufgestellt, dass die Unternehmen entweder schon Cashflow-positiv sind, bald werden oder wirklich 2 oder 3 Jahre noch Cash auf dem Konto haben. Aber es ist einfach ein Signal im Markt und das muss man auch ganz klar sagen. Da gibt es dann eine taktische Asset-Allokation und wenn dann wieder mehr Small, Mid-Cap und Tech gekauft werden, dann werden unsere Werte überproportional partizipieren. Das muss aber nicht so sein. Wir brauchen das nicht, weil einfach die Unternehmen so sauber wachsen und so gut abliefern, dass wir das jetzt auch schon teilweise in den Kursen sehen und auch noch sehr viel Potenzial haben.
Jetzt ist ja die Frage, ob die Zinsen überhaupt fallen. Du hast es gerade schon angedeutet, die Unternehmen, zumindest viele, kommen ja besser zurecht mit den hohen Zinsen, als das viele befürchtet haben. Dass natürlich diese Makro-Story erstmal die Kurse runtergeprügelt hat, weil viele natürlich damit gerechnet haben, da gibt es richtig Probleme, ist klar. Aber sind die hohen Zinsen in der Praxis, gerade die Unternehmen, mit denen ihr sprecht, sind die jetzt wirklich so ein Problem? Oder ist das eher so ein, ich sage das mal, Börsenthema?
Ja,
das tut schon weh dann.
Ja, und deswegen haben wir leider auch zum Beispiel aktuell Unternehmen nicht in unserer Allokation. Also ich sage mal, wir haben die in unserem virtuellen Portfolio. Wir beobachten die und sind auch weiter mit dem Management im Austausch. Und manchmal blutet auch mein Herz, weil es wirklich eine wichtige Technologie ist, ein herausragendes Team ist. Aber wir wissen, die benötigen in den nächsten 6 bis 12 Monaten nochmal fresh cash. Ja. Und das trauen wir uns, was eigentlich sehr schade ist, aktuell nicht in die Fonds reinzunehmen. Das heißt, sobald das Zinsumfeld da ist und einfach auch da ist mehr fast die Stimmung. Natürlich helfen Zinssenkungen, aber es auch mehr sagen die Leute wieder, okay, jetzt wollen wir wieder in Tech investieren. Dann werden wir da uns auch wieder teilweise langsam kleinere Unternehmen reinnehmen. Aktuell haben wir da eine sehr hohe Disziplin und damit fällt die ein oder andere Chance, also unser Portfolio ist immer noch sehr chancenreich, aber damit fällt die ein oder andere größere Chance auch raus, weil wir einfach sagen, ob die jetzt in 6 Monaten wirklich nochmal frisches Geld, 10, 100, haben sie verschiedene Bereiche, die sie brauchen, haben, da sagen wir aktuell, da sind wir etwas vorsichtiger.
Habt ihr das Gedankenexperiment schon mal gewagt, wenn die Zinsen gar nicht fallen, ja, wahrscheinlich schon, wenn sie vielleicht sogar nochmal steigen würden, wenn die Inflation nochmal anzieht, oder ist das für euch, wo du sagst, nee.
Also erstens, genau, also Makrothemen so weit vorher zu sagen, ist sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Übung gemacht hast und dir ein Goldman und JP Morgan und wie die alle heißen, gucken, was haben die vorher gesagt und was sind eingetroffen. Das ist sehr, sehr schwierig.
Da lag die Wall Street gerade 2023 nicht so gut. Nee.
Genau, da haben wir haben ja auch mal 60% dann gezeigt, als man gesehen haben, eigentlich die Zinssenkungen werden früh angekündigt, dann kann man das ja auch sehr gut in unserer Performance sehen. Was machen wir? Wir gehen aktuell einfach nicht davon aus, dass Zinssenkungen kommen. Also wir stellen unser Portfolio so auf. Wir stellen es aber auch nicht so auf, dass es noch schlimmer wird und nochmal Zinssteigerungen kommen. Davon gehen wir nicht aus. Wenn diese aktuell vom Markt erwarteten 3 Zinssenkungen kommen, dafür gibt es ja sehr gute Gründe. Wenn man zum Beispiel Trueflation sich anschaut, die versuchen datenbasiert, ich habe Gutes über das Team gehört, und die Daten zu sagen, wie ist die Inflation wirklich? Die Fed hat manchmal verzögerte Daten. Die Echtzeitdaten. Genau, dann sind wir da, glaube ich, bei aktuell 1,9. Das heißt, wir haben schon, also sind schon frohe Hoffnung, dass es Zinssenkungen gibt, aber es ist für unser Portfolio aktuell nicht mehr nötig.
PayPal. Seid ihr da vor kurzem eingestiegen, habe ich gehört?
Ja, nee, das machen wir auch immer öffentlich. Also 10x10.com. Ja. Genau, wir sind ja transparent.
Warum gerade jetzt? Natürlich, wenn man auf den Chart schaut, da jetzt vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt, jetzt nicht gerade gehypt, kann man jetzt nicht gerade sagen.
Genau.
Die Frage ist nur, bei PayPal fragen sich, glaube ich, viele schon länger, warum erst vom Highflyer, wo alle gesagt haben, denen kann ja nichts passieren, und jetzt die Aktie eigentlich immer weiter runtergeprügelt.
Es ist schon so eine irrationale Stimmung am Markt. Und PayPal auch ganz ehrlich bei uns eher ein Baustein, der ein Sicherheitsplay ist. Also wir haben deutlich andere Positionen, die deutlich mehr noch Upside haben. Mhm. Was ist PayPal? Eine unfassbare Positionierung im Markt, sehr, sehr stark, ähnlich wie Meta, aber dann einfach träge geworden, komplett träge. Wir haben einige Insights da rein, das ist keine Insider-Information, sondern kann man auch in Artikeln und Interviews und so weiter mit den Mitarbeitern und auch Leute, die das verlassen haben, immer wieder sehen. Da war einfach die Energie raus. Man hat es auch am Produkt gesehen, das war eigentlich quasi tot.
Aber die Leute nutzen es doch eigentlich trotzdem weiter, oder?
Weil es so ein Standard ist, ähnlich wie Twitter zum Beispiel. Da gab es ja eigentlich keinerlei neue Funktion. Ob es jetzt besser oder schlechter ist, da kann man drüber diskutieren. Aber mal Fakt ist, es war keine Bewegung mehr drin. Das ist bei PayPal auch der Fall gewesen. Dann wurde das Management ausgetauscht, es kam ein neuer CEO, den wir aus anderen Bereichen kennen, schon mal im Weg gelaufen, und wir haben eine Einschätzung dazu, wie er als Manager agiert. Dann hat er relativ progressiv das mittlere Management auch ausgetauscht und hat dann das Unternehmen quasi einen Stecker reingesteckt und wieder angemacht. Ja? Und das sehen wir jetzt an den Produkten. Der eine Titel der Präsentation, ich habe schon wieder vergessen, der war völlig over the top, hat er gesagt, irgendwie
wird die Welt schockieren, ja.
Wird die Welt schockieren.
Danach das ist die Aktie erstmal so, schön nochmal.
Genau, das war einfach, PR-mäßig, kommunikationstechnisch 6 Sätzen. Ja, das war Blödsinn. Aber das, was da präsentiert wird, was ja gar keine Raketenwissenschaft war, das war gut, weil mehr braucht es für PayPal auch gar nicht. Das Unternehmen ist so gepriced, als würde es einfach weiterhin tot bleiben, sich kein bisschen bewegen. Und jetzt nutzen sie die ganzen Daten, die sie haben, die Kunden, die sie haben, und werden nach und nach, zum Beispiel durch KI, tolles Hype-Wort, aber es hilft denen ja, weil du brauchst ja proprietäre Daten. Und PayPal hat diese Daten. Und einfach dadurch, dass die Leute mal wieder vielleicht ins Büro kommen und mal wieder arbeiten, so hart das ist, das war wirklich ein totes Unternehmen, glauben wir, wird sich das gut entwickeln. Und deswegen ist das jetzt kein total innovatives Play, aber ein Baustein von unserem Fonds, den wir aktuell interessant
fast finden. Fast schon Value eigentlich, oder?
Value Play. Bei uns ist fast alles Value. Wenn du dir unsere größte Position anguckst, AlphaWave Semi, die wachsen wie ein Uhrwerk über Jahre. Das ist wirklich verrückt. Also, aber der Kurs hat sich halt noch nicht so entwickelt. Und wenn du jetzt guckst, auf welchen Multiples die traden, bei dieser ganz, ganz starken Entwicklung, dann ist das sehr stark Value. Ja.
AlphaWave, ist das eine von den drei großen Wetten? Kommen wir vielleicht mal dazu, ja. Oder wie würdest du beschreiben? Fangen wir vielleicht mal mit der ersten großen an.
Ja, ich würde sagen, genau, AlphaWave Semi, da sind wir sehr, sehr glücklich über diese Position, dass sie auch eben noch nicht gelaufen ist. Ich kann auch gleich schon sagen, was dann die Sorgen sind, wenn dann die einzelnen Positionen teilweise aufgehen. Weil es ist einfach es hat sich so gut platziert in einem sehr, sehr stark wachsenden Markt, der auch, wir sind uns sicher, wachsen wird. Also wir sind sicher, dass diese Rechenzentren, um die Modelle zu erzeugen und zu trainieren, wachsen wird. Wir sind uns nicht sicher, ob Nvidia da der einzig große Gewinner bleiben wird. Aber das Schöne ist ja, das ist bei AlphaWave Semi egal, weil die einen Baustein bringen, den dann die meisten von denen einfach integrieren. Die sind bewertet wie eine Value-Aktie, also wäre dann irgendwie ein ganz langweiliges Unternehmen.
Aber warum sieht das dann die Börse noch nicht?
Ist die spannende Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, die Marktkapitalisierung sollte leicht unter 1 Milliarde sein. Und damit hast du zum Beispiel einen Free-Flow. Wir sprechen auch mit anderen Fonds und mit anderen Investoren und sagen, hey, das ist eine Position von uns, so sehen wir die, was übersehen wir? Challenge us, ja, was? Und bei vielen bekomme ich die Rückmeldung, wow, echt, das sieht wirklich gut aus, aber leider ist der Free Flow für uns zu klein. Leider ist die Marktkapitalisierung für uns zu klein. Das ist ja auch das Verrückte. Du musst ja auch Leute haben, die Aktie dann kaufen, damit der Kurs hochgeht. Mhm. Und das heißt, da kommen wir, glaube ich, hoffentlich bald in so einen positiven Trend, wo dann auf einmal der Free Flow größer wird, die Marktkapitalisierung größer wird, vielleicht sogar mal ein toller Goldman Report oder was weiß ich was. Und dann kann sich so eine Aktie, wir haben es gerade bei HIMS gesehen, wir haben bei Oscar gesehen, dann kann so eine Aktie sich wirklich sehr, sehr, sehr dynamisch und auch sehr schnell entwickeln. Aber diese Ruhe und diese Geduld und dieses Vertrauen in dein eigenes Research und deine eigene Meinung zu behalten, ist wirklich schwierig. Mhm. Schau dir Palantir an.
Jetzt endlich wieder gelaufen, ja.
Aber wie lange sind wir dafür auch verprügelt worden? Das war unsere größte Position zum Start. Die Leute haben gesagt, das ist eine Beratung. Das ist ein Bain & Company, ein EY. Das ist keine Softwarefirma, Frank. Und wir kennen die Software, das Unternehmen gut. Ich darf mich ab und zu mit Alex Karp austauschen. Also ich wusste ja, was die können. Und jetzt hat es die Börse gesehen. Und dann ist es ja auch, ich glaube, es war sogar mal bei $6. Ich weiß gar nicht, wie tief es gefallen war. Und jetzt ist es ja bei 20 oder 22. Genau, und jetzt haben wir es auch leicht reduziert, weil wir jetzt sagen, die anderen Sachen wie ein HIMS, wie ein Oscar, wie ein AlphaWave Semi sind jetzt noch eine größere Chance. Wir glauben weiterhin an Palantir, eine herausragende Entwicklung. Genau, aber von diesen hoffentlich Themen, wo auf einmal dann die anderen Leute es auch endlich so sehen, davon haben wir einige im Portfolio und ich erwarte, dass dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr für unseren Fonds wird. Wo wir so schnell sprechen, nochmal wichtig, alles, was ich hier nenne an Aktien und Fonds und so weiter, ist keine Anlageberatung oder Empfehlung, aber das schreibt ihr wahrscheinlich auch drunter, das steht ganz wichtig.
Unter jedem Video drunter.
Macht euer eigenes Research, ganz wichtig, meine persönliche Meinung, über die wir hier sprechen.
Sehr gut, dass du das nochmal sagst, dann muss ich es nicht tun. Du bist bullish, höre ich daraus. Das ist ja schon faszinierend, wir haben jetzt darüber gesprochen, generell Small Caps, wenn wir jetzt auch selbst von Tech weggehen, Small Caps sind ja historisch günstig bewertet, auch wenn man sich den Russell 2000 anschaut. Also von Euphorie sieht man da eigentlich noch gar nichts, oder? Musst du dich da manchmal auch wundern, wenn dann natürlich Nvidia ist in den Schlagzeilen und der Nasdaq und wir haben die Top 10, die immer mehr Gewicht machen. Und auf den ersten Blick sieht das ja nach totalem Hype aus, total heiß gelaufen, Allzeithoch, selbst der DAX über 17.600. Aber eigentlich läuft ja nichts, oder? Wenig. 3D-Druck, alles. Ja. Vor 2 Jahren ist ja, ich sage jetzt mal, despektierlich, der ganze Schrott. Also da ist ja wirklich alles gelaufen. Momentan könnte man böse sagen, läuft eigentlich fast gar nichts. Bis auf ein paar Ausnahmen, oder?
Verschiedene Sichtweisen. Das eine ist natürlich, unsere Strategie von 10xDNA sieht, wenn man von außen einfach drauf guckt, erstmal nicht erfolgreich aus. Das kann ich auch total nachvollziehen. Man sagt, hey, der Nasdaq ist doch auch irgendwie Tech, auch wenn da Pepsi und so weiter drin sind. Ist das All-Time-High? Was ist mit eurer Strategie los? Das ist die eine Sichtweise, die ich auch nachvollziehen kann. Wenn ich jetzt aber nachschaue, differenziert und sage, genau, Small- und Mid-Cap, kleinere Tech-Werte, die sind halt eben nicht gelaufen. Selbst wenn ich aus dem großen S&P 500 diese 5 großen, es sind ja gar nicht mehr 7, sondern 5, die richtig gelaufen sind, rausnehme, dann ist der S&P 500, hat sich fast gar nicht bewegt. So, glaube ich, 15-20%. Das heißt, für uns die Chance jetzt, und was wir für Kursentwicklungen bei uns erwarten, ohne dass es hier eine Empfehlung ist, die ist sehr positiv, weil die Unternehmen haben sich eben nicht schlecht entwickelt, sondern haben sich herausragend entwickelt, teilweise besser entwickelt, als wir das sehen. Und wir sehen auch schon bei Oscar, bei Hims, bei Palantir, dass wenn das dann der Markt auch versteht, dass dann diese Aktien eine sehr, sehr große Bewegung nach oben haben. Und wir haben halt noch viele Positionen in unserem Fonds, wo wir eine sehr klare Sicht drauf haben und auch die eigentlich abliefern, aber der Markt das noch nicht erkannt hat.
Tesla. Zuletzt nicht mehr so gut gelaufen. Nee. Wie siehst du das? Also
super spannende Position für uns, weil da kann ich auch so ein bisschen vielleicht unsere Strategie nochmal sehr.
Vielleicht
sehr
ganz kurz ehrlich, vorab, ja? Was gerade nicht läuft. Also EV, Electric Vehicles werden ja generell verprügelt.
Gut, ja. Deutsche an der Börse nicht, das ist das Interessante. Weil wenn du die Zahlen insgesamt anguckst.
Ja, aber Rivian, Fisker und Co., gut, das sind jetzt natürlich kleinere, aber die sind ja schon, da geht es ja richtig dahin. Tesla auch nicht so gut gelaufen. BYD läuft eigentlich auch nicht gut. Klar, hat natürlich das China-Problem ein bisschen. Und
nein, die Aktien, genau. Aber das, ja. Und das muss man ja immer unterscheiden. Da brauchst du natürlich die Ruhe und die Zeit. Aber du musst schon eigentlich sehen, entwickelt sich das Unternehmen gut? Entwickeln sich die Umsätze, die Gewinne gut?
Aber die Margen bei Tesla sind ja eine Katastrophe. So,
genau. Und jetzt schauen wir mal auf Tesla. Was bei uns, was unser CIO, der Marvin, auch gut gemacht hat, und das war natürlich auch eine intensive Diskussion im Team, gesagt hat, wir sehen, die Zahlen werden nicht so gut werden. Das konnte man eigentlich relativ gut abwenden. Deswegen haben wir die Tesla-Position auch taktisch reduziert. Ich glaube, es ist aktuell 3,5%, kann man auf unserer Website sehen, was sich gelohnt hat. Warum haben wir die taktisch reduziert? Weil wir genau das gesehen haben. Die Marge wird runtergehen und dadurch die hohen Zinsen, weil die meisten Autos finanziert sind, wird der Druck auf den Absatz kommen. Damit müssen die Preise weiter runtergehen. Und Tesla wird dieses Jahr wenig Good News haben. FSD kann eine Überraschung werden. Optimus, ein unfassbar wichtig großes Produkt, wird erst nächstes Jahr kommen. Das Model Y kommt erst nächstes Jahr. Und dann sind wir mittlerweile in dem Fonds so, dass wir uns auch überlegen, nicht nur, wo ist das Unternehmen in 5 Jahren, da haben wir einen ganz klaren View auf Tesla, sondern auch, wollen wir jetzt gerade aktuell, wie groß muss unsere Allokation sein? Und deswegen haben wir die taktisch bei Tesla auch leicht reduziert, obwohl wir im Team ganz klar weiter der Überzeugung sind, in 5 Jahren wird das eins der wertvollsten Unternehmen der Welt sein. Aber aktuell durch die hohen Zinsen und die Zyklen in der Entwicklung wird auch dieses Jahr Tesla wahrscheinlich kein so starkes Jahr haben. Wir könnten auch positiv überrascht werden. Deswegen haben wir es da auch noch im Portfolio drin, weil zum Beispiel FSD auf einmal einen Deal mit BMW oder Volkswagen announced oder der Optimus doch früher kommt. Aber insgesamt glauben wir, dass dieses Jahr eventuell ein schwierigeres Jahr weiterhin für Tesla, nicht als Firma, weil halt der Markt so kurzfristig schaut und auch pauschal sagt, EVs jetzt bitte raus aus dem Portfolio, Renewable Energies jetzt bitte raus aus dem Portfolio und gar nicht mehr guckt, welche Unternehmen sind da wirklich gut. Deswegen haben wir das hier ein bisschen reduziert.
Was hat Elon da gerade vor? Also die Preise werden ja gesenkt. Klar, jetzt kann man sagen, das ist vielleicht auch eine gute Strategie, um die Konkurrenz unter Druck zu setzen. Aber gefällt dir das als Investor, sinkende Preise? Apple ist ja gerade ausgestiegen, weil man sich ja...
Mir gefällt das sehr gut.
...nicht hohe genug Margen erwartet hat, die hoch genug sind. Entschuldigung.
Zwei Sichtweisen drauf. Gefällt mir das in der kurzfristigen Sicht auf den Aktienpreis? Nein. Weil der Markt wird draufschauen und sagen, siehst du, jetzt haben sie doch extrem Druck, das ist kein hochmaßiges Business und die Aktie könnte leicht fallen, ein bisschen fallen oder sich so stark entwickeln, wie wir das eigentlich als Entwicklung im Unternehmen sehen. Als langfristiger Investor bin ich begeistert. Warum? Diejenigen, die jetzt skalieren, das sind die Gewinner von morgen. Weil wer jetzt Autos zu dem niedrigsten Preispunkt produzieren kann und du kannst diese Skalierung der Produktion nicht einfach irgendwann anmachen, wenn sie kommen soll, sondern du musst die ganze Zeit aufbauen. Das heißt, selbst wenn jetzt die Marge runtergeht, ist es mir total egal, weil ich weiß, dass BYD und Tesla die einzigen sind, die Autos profitabel in Skalierung produzieren können.
Also das sagen ja viele, das sind eigentlich die einzigen zwei, die Geld
verdienen, oder? Das wird ein Duopol werden. Ja. Und es ist mir doch egal, wenn zwischendurch die Marge kurz runtergeht und ich weiß, dass die Marge, sobald die Zinsen gesenkt werden, weil die Leute dann wieder mehr zahlen können, wieder hochgehen, plus ich auch noch FSD und andere Software-as-a-Service-Multiples in dieser Firma habe und ich weiß, dass die anderen jetzt sagen, oh, wir fahren EVs runter, wie Mercedes und so weiter, kann man ja alles lesen. Und wir holen noch mal ein bisschen Profit aus den Verbrennern raus. Langfristig macht das ja die beiden BYDs und Tesla noch stärker, weil du kannst danach nicht einfach die Skalierung hochfahren. Und ich weiß, dass aktuell bei Tesla intern aktuell das Mantra ist nicht, was ja teilweise diskutiert wird, bau mal ein paar weniger Autos, sondern ich weiß, im Guten wie im Schlechten, wie wir es gerade diskutiert haben, dass bei Tesla jedes Auto, was produziert werden kann, produziert wird. Und damit werden Daten gesammelt und damit wird die Skalierung hochgefahren. Und das freut mich als Investor, wann wir Tesla wieder zu einer deutlich größeren Position im Fonds haben. Das entscheiden wir gemeinsam im Team und sind da sehr, sehr datenorientiert, wann wir die Position wieder größer machen.
BYD,
haben wir als
Position, seid ihr jetzt auch drin, habt ihr aufgebaut, weil du da auch, du, Pol, hast du gerade gesagt, die lassen ja gerade die Muskeln spielen. Es gab jetzt gerade in Hamburg einen großen Tanker, ich glaube mit 3000 Autos waren es. Sind auch sehr präsent in Frankfurt, habe ich vor kurzem gesehen, auch Berlin. Sehr zentral. Also
Die machen das gut. Also wir haben uns zum Beispiel haben das große Glück gehabt, ein BYD komplett auseinandernehmen zu können mit einem Team, ne, wo man dann wirklich sagt, okay, weil die Frage ist ja, ein Auto muss skalierbar günstig hergestellt werden. Und wenn du dir mal anguckst, wie ein ID4 oder sowas, also Sandy Monroe ist jetzt einer davon, wir haben dieses BYD mit einer anderen Firma machen dürfen, auseinandernehmen, dann ist unfassbar krass, wie schlecht so ein ID4 oder auch ID7 gebaut ist. Da sind so viele komplexe, redundante Teile rein, weil sie halt eben nicht aus einer Hand kommen und man gemeinsam denkt, okay, machen wir zum Beispiel einen Ethernet-Bus rein, sondern CAN-Bus, die 12 Volt versus 48 Volt und so weiter. Und BYD ist da absolut neben Tesla führend, in dieser eigenen vertikalen Integration immer weniger Bauteile immer effizienter produzieren zu können. Sogar die Schiffe, die jetzt gerade angekommen sind, sind selbst von BYD konzipiert. So weit gehen die.
Wenn du dich entscheiden müsstest, Tesla oder BYD, wer ist besser?
Ich glaube, kurzfristige Aussagen sind immer sehr, sehr schwierig. Aber wenn du jetzt sagst, du musst mir was sagen, würde ich sagen, dass BYD dieses Jahr wahrscheinlich mehr die Aktie laufen könnte. Aber kurzfristige Aussagen sind sehr schwierig. Beide Unternehmen werden in 5 Jahren positiv überraschen, weil sie eben so vertikal integriert sind und die anderen das verschlafen haben und nicht mehr aufholen können. Wenn ich sage, ich müsste eine Aktie halten und würde in 5 Jahren wieder aufwachen, dann zu 100% Tesla, weil der technologische unfaire Vorteil noch mal größer ist. Die haben ihre eigenen Chips, ihr eigenes Trainingsnetzwerk, das, warum ja eigentlich Nvidia heute so viel wert ist. Diese Chips hat Tesla in der Eigenentwicklung. Sie haben nur gerade keine Zeit, das zu vermarkten. Das ist wirklich verrückt eigentlich. Und deswegen eigentlich ist die Aktie eigentlich sogar vielleicht günstig bewertet. Aber wenn sie als Autobauer bewertet, natürlich völlig überbewertet. Also diese Brillanz der Ingenieure von Tesla und diese Technologien von Chip über im Auto, im eigenen Trainingsnetzwerk, bis hin zu eigenen Minen, die sie bauen und eigene Raffinerie. Wir haben eigene Alloys, also eigene Materialien entwickelt. Also das ist wirklich verrückt. Und die könnten so viele neue Geschäftsmodelle aufmachen, wenn sie denn Zeit hätten. Also das Energiebusiness, die könnten einfach Cloud Computing anbieten, Trainingsdaten, die können wirklich, also wir haben so Wärmepumpen.
Hoffentlich finden sie die Zeit, zumindest ein bisschen, das wäre schön. Ja. Kommen wir noch zu deinen weiteren großen Wetten. Was hältst du denn von Apple? Ist das eher keine? Du hast ja auch die Vision Pro schon ausprobiert. Ja. Ist das überschätzt oder wird das ein großes Ding?
Ja, also Apple, gerne meine Meinung, nochmal bei uns immer das Wichtige bei unseren Fonds, dass wir eben ganz wenig Überschneidungen mit anderen großen Indizes haben, weil wir genau deswegen auch eine sinnvolle, hoffentlich Ergänzung in jedem Portfolio sind. Deswegen werden wir niemals oder sehr, sehr unwahrscheinlich Apple haben. Wie ist meine Meinung? Ich glaube, Apple hat einige Risiken und einige Chancen. Auf der anderen Seite bin ich wirklich enttäuscht davon, wenn ich jetzt mein neues iPhone nehme, dass sich da einfach gar nichts bewegt.
Schon relativ lange eigentlich nicht mehr viel.
Du langweilst dich. Also ich habe überhaupt überlegt, ob ich es noch wieder wechsle. Ja, aber es ist wirklich einfach schlecht.
Auch von der Software. Die Kamera wird ein bisschen besser. Ich weiß, was du meinst. Man merkt keinen riesigen Unterschied.
Das größte Upgrade vor diesem Phone war der USB-C-Port und der war von der EU erzwungen. So, das ist quasi das Negative. Und auch von der Software her kam ja keine echte Revolution. Das Positive, die Chance ist, ich glaube, Apple hat nicht geschlafen, sondern Apple nimmt sich Zeit und wird eine Integration von eigenentwickelten Chips mit einer Software, wo sie auch viele Startups gekauft haben, zeigen, wo es erste Mal zum Beispiel Large Language Models und andere KI-Entwicklungen auf meinem Phone oder meinem Notebook, meinem iPad laufen. Und das kann bisher sowohl Gemini als auch OpenAI nicht. Großartige, tolle Tools. Aber wenn ich sage, geh mal in mein Leben rein, wann habe ich welchen Termin, wer ist Mario Lochner, was sind meine Aufgaben, was ist in meinem Google Drive, bring mir das mal alles zusammen. Und dann, das kann halt keiner diesen persönlichen Kontext reinsetzen. Manche wollen das aus Datenschutzgründen nicht, aber es geht auch in den Modellen aktuell gar nicht, die können das nicht. Und da, glaube ich, könnte Apple uns wirklich positiv überraschen. Ich weiß nicht, ob das passiert und wir halten schon mal gar nicht die Aktie. Aber da könnte uns Apple positiv überraschen. Die Entscheidung mit dem Auto bestärkt unser Research. Wir haben gesagt, an BYD und Tesla kommt keiner ran. Und ich glaube, das hat Tim Cook jetzt auch erkannt. Deswegen hat er das einfach, nachdem ja sogar noch die Testfahrten hochgefahren wurden und keine Ahnung was, wirklich gesagt, wir schaffen das nicht. Das ist einfach ein so komplex, krasses Produkt, das schaffen wir nicht. Und was zu Apple Vision Pro, ja, ich hatte glücklicherweise einen sehr netten Community-Mitglied, was mir einen mitgebracht hat aus New York. Auch da beide Seiten. Das Gerät begeistert. Es ist echt krass, wenn du es das erste Mal auffasst, wie gut die Qualität ist und wie neu das Interface ist. Jetzt habe ich aber mal 2-3 Stunden damit gearbeitet und es macht einfach keinen Spaß. Es ist
das zu ist schwer. Ja, die Frage. So, probiert das jeder einmal aus oder nutzt man es dann wirklich?
Ich kann es dir noch final. Das ist ja egal.
Ja,
gut, der Preis klar. Wird fallen. Und glaube, du siehst es ja bei Hermes, Ferrari. Es gibt immer noch Leute, die teuren Produkte erstmal kaufen. Die Frage ist ja, ist es in 2-3 Jahren ein erfolgreiches Produkt, wenn man es für $1,000 kaufen kann? Das kann ich dir nicht beantworten, weil mein Terminplan auch so eng ist, dass ich nur manchmal diese mal 2 Stunden damit arbeiten kann. Mein erster Eindruck nach 2-3 Arbeitssessions ist, aktuell bin ich eher wieder skeptisch. Aber es sollte jeder bitte einmal aufziehen und testen, weil es hat mein View für die Zukunft echt nochmal verändert, weil es ist wirklich hochwertig. Also der erste Eindruck, wie das funktioniert, ne? Du hast echt gestochen scharf diese großen Fenster da, kannst du mit arbeiten. Es ist schon, also bitte, jeder, der irgendwie die Chance hat, probiert es in 5 Minuten. Es wird euch neue Ideen geben. Wird es eine Cash-Cow werden, die du auch für Apple ja unendlich groß sein musst, damit die relevant ist? I don't know.
Mal schauen, ob wir in 2 Jahren dann hier beide einfach nur noch mit Brille sitzen und uns dann einfach damit unterhalten. Was ist denn noch eine große Wette? Was ist, wo du sagst, das ist unterschätzt, das wird ganz groß. Was hast du noch auf dem Zettel?
Ich glaube, also einige Unternehmen, ich nehme wieder eins raus, Hyperfine. Hyperfine okay. ist ein MRT-Gerät, was heutzutage sind MRT-Geräte sehr, sehr groß. Du brauchst komplette abgeschirmte Räume, sind sehr teuer. Und sehr, 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 sehr schwierig im Betrieb. Hyperfine ist hingegangen und hat gesagt, damals, als es noch viel Geld gab für auch verrückte Projekte, und hat gesagt, wir denken das komplett neu. Wir sagen, was ist heute auf der Hardware-Ebene möglich? In Kombination mit KI. Mhm. Also wir werden schlechtere Grundbilder erzeugen,
okay.
aber KI kann einen großen Teil davon kompensieren. Was ist dabei rausgekommen? Ein MRT, was du in die Steckdose stecken kannst und was quasi in jeder Arztpraxis kommt. Und das ist eine Revolution, wie Computer früher in Riesenräumen waren, deswegen heißt es ja auch noch Bug, weil da echte quasi Motten drin waren, so groß waren die Computer, zu dem hier, was unfassbar krass ist. Und auf diesem Weg sind die. Das heißt, von einem großen Raum, super teuer, hochkomplex, zu, hey, check doch mal gerade, das könntest du jetzt hier, ich hätte es mitbringen können. Check doch mal gerade deinen Kopf oder keine Ahnung was rein. Wir fahren ein MRT. Mhm. Und das ist nicht, dass das so weit in der Zukunft ist, als dass das vielleicht funktionieren würde, sondern es funktioniert. Es ist heute im Einsatz. Natürlich ist die Zertifizierung ein Problem. Also sie haben auch schon einige Zertifizierungen. Das heißt, sie müssen immer breiter in der Anwendung werden. Es gibt auch noch Dinge, die optimiert werden müssen im Produkt. Aber dieses Unternehmen, als wir es gekauft haben, hat bei Cash getradet. Das heißt, die hatten bereits Geräte verkauft. Wir wussten von großen Radiologen, dass sie da weiterhin das ausbauen werden und den Bestand erhöhen werden. Und wir haben uns auch die Bilder mit Radiologen angeguckt und die Qualität hat für viele Diagnosen ausgereicht, nicht für alle. Und das tradet at Cash, ja? Also mit $0 Enterprise Value. Das ist auch eine volatile Aktie. Und da haben wir, glaube ich, eine Menge Research gemacht. Wir haben den Markt verstanden. Wir sind im sehr engen Austausch mit dem CEO, mit der CEO. Und das ist sicherlich so eine Position, die findet man in ganz, ganz wenigen anderen Fonds. Die muss jetzt noch mehr entdeckt werden. Die müssen noch mehr Geräte verkaufen. Aber dann, glaube ich, ist das eine ganz spannende Position.
Ist mal ein gutes Beispiel für KI, was dann auch Nutzen stiftet, eine praktische Anwendung. Denn wir sehen ja viel, ich habe auch das verfolgt bei dir, LinkedIn und Co., viele Bilder mit Midjourney, DALL-E und Co. Ja. da fragen sich, glaube ich, viele so, es ist nett, damit rumzuspielen, aber wo ist jetzt sozusagen der Nutzen für die Praxis? Hast du schon was für KI für dich persönlich, wo du sagst, außer jetzt ChatGPT und lustige Bilder entwerfen, wo du sagst, das macht mein Leben schon besser oder das spart mir Geld oder auch im Unternehmen?
Das Paper kommt ja von DeepMind, ne? Also wo eigentlich jetzt heute ChatGPT und so weiter entstanden ist. Und wir haben es relativ früh genutzt, damals um Do the Document App zu bauen und haben Dokumenten verstanden. Und das ist heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen, was diese Dokumentenintelligenz an große Banken, Versicherungen und so weiter verkauft. Und da haben wir die Anwendung zum Beispiel drin, dass man einfach Dokumente, die Inhalte vollautomatisch versteht. Ich setze das Ganze selber auch ein bei CNXDNA. Das heißt, wir bauen gerade eine Plattform, wo wir alle Daten, die man so kennt, aber auch Daten, an die vielleicht schwieriger ranzukommen ist, die man auch kauft, in ein System reinwirft, spezifisch im Unternehmen angeordnet und dann diese getunten Modelle darauf laufen lässt, um Hypothesen zu kontrollieren und zu wissen, weil ich kann nicht jeden Tag jede einzelne Hypothese nochmal kontrollieren, dass das dann das System automatisch macht. Und das unterstützt unser Research- und Entscheidungsteam enorm und wird es auch in Zukunft einfach immer, immer mehr machen, weil wir immer mehr Datenquellen anbinden und die Modelle immer besser werden und die Fragen, die wir dem Modell stellen und Hypothesen, die wir aufbauen, auch immer spezifischer und genauer werden. Also das bringt uns schon konkret Wert. Wie groß ist jetzt wirklich der Markt heute schon? Und eigentlich muss ich ja sagen, ich weiß nicht, wie viele Nvidia-Chips verkauft wurden. 20 Milliarden, 25, weiß ich nicht, wie viel Umsatz, wie viele Milliarden.
Die genauen Zahlen waren jetzt auch nicht.
Am Ende des Tages muss ja eigentlich dann die dreifache Menge an Umsatz mit diesen Chips generiert werden. Mhm. Das heißt, wenn ein Google, ein Amazon, ein Meta die kauft, muss ja eigentlich, weil sonst sage ich ja irgendwann, was machst du denn, Mark Zuckerberg, mit meiner Kohle? Also, und ich glaube, da sind wir noch nicht. Ich glaube schon, dass wir da hinkommen können. Da sind wir glaube ich noch nicht. Aber wir setzen schon an der einen oder anderen Stelle echt effektiv ein.
Also wenn man sich die Umsätze von Nvidia anschaut, dann sollte da eigentlich schon irgendwas dabei rauskommen. Aber genau, das ist jetzt glaube ich die große Frage, die sich auch viele stellen. Wird da rumexperimentiert? Was wird dann wirklich an Wert geschaffen? Da bist du aber bullish, dass das unterm Strich,
bin ich bullish dafür, dass wir die Straßen, also wenn ich jetzt mal das als Straße bezeichne, so massiv einfach immer weiter ausbauen, das weiß ich nicht, weil wir könnten, es gibt neue Art und Weisen, es ist eine Menge Python-Code, der da generiert wird, den so viel effizienter zu machen, dass du 100-mal weniger Rechenleistung brauchst. Also ich glaube, wir haben noch einige Stellschrauben, aktuell fahren wir da auch echt, sage ich mal, jede Cola-Dose mit dem Transporter aus, um bei dem Bild zu bleiben. Das heißt, wir haben da eine Menge Optimierungspotenzial. Aber insgesamt werden wir weitere Straßen, also Chips und Rechenkapazität ausbauen. Aber geht das in der gleichen exponentiellen Geschwindigkeit weiter? Das mag noch 1, 2, 3 Quartale so sein, auch strategisch einfach. Aber insgesamt wird es dann irgendwann auch in langsames Wachstum reinlaufen. Dann damit erstmal die Software optimiert und damit werden wir dann eine Menge erreichen.
Lass uns noch kurz über Deutschland und über Kryptos sprechen. Beim letzten Gespräch, ich glaube, das hatten wir so vor einem halben Jahr, schätze ich, ein paar Monaten, da warst du ja nicht gerade bullish, was Deutschland betrifft. Jetzt gibt es gerade sehr viel Innovation, KI und Co.
Ja.
Und wir haben sehr viele Probleme. Fängt bei Energie an, hört bei Demografie auf. Sehr viele Leute sind unzufrieden und du bist es, warst es auch. Was müssen wir denn tun, dass wir auch da mitspielen können in diesem Konzert, dass KI bei uns auch ein Erfolg wird, dass unser Wohlstand mehr wird und nicht weniger?
Ich bin da leider nicht optimistischer geworden. Und ich muss sagen, dass das Gesamtergebnis der aktuellen Regierung ist schlecht. Und das Verständnis das Gesamtverständnis der Regierung, es gibt einzelne Köpfe, die da klug sind, aber sehr, sehr, sehr wenige, ist schlecht. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir da weiter mitmachen. Und die Kapitalmengen, die benötigt werden, werden immer größer, weil ich ja diese großen Kapazitäten aufbauen muss. Es gibt sowas wie Aleph Alpha, aber wir haben sehr, sehr wenige Erfolge. Was tue ich? Im Venture Capital Bereich, Freigeist, wir haben gerade eine ganz tolle Runde, natürlich auch mit amerikanischem Geld, im Robotics Bereich announced, wo wir auch dann KI nutzen für die Roboter. Wirklich, da könnten wir nochmal einen Weltmarktführer aufbauen. Und auf der anderen Seite haben wir gerade mit United Manufacturing Hub eine Datenplattform vorgestellt, bei der Produktionsbetriebe, die wir dringend ja in Deutschland brauchen, also aktuell bauen wir sie ja ab, die Datenplattform schaffen, um alle Produktionsgeräte so zu verbinden, als dass wir darauf dann wiederum KI-Modelle und so weiter laufen können. Weil heute haben wir in deutschen Produktionen Laufzettel. Du, also kannst du es nicht vorstellen, wenn du die meisten Produkte, die Autoindustrie nicht, bei Volkswagen, Porsche nicht, aber wenn du in den Mittelstand reingehst, da gehen ganz viele Zettel vom Jürgen zum Klaus und werden dann abgestempelt. Das wirkt, das ist jetzt witzig, aber es ist traurig. Deswegen, das heißt, da investieren wir unser Kapital im Venture Capital, um hoffentlich in Deutschland ein paar Champions mit aufzubauen. In Europa bauen wir eine unabhängige Satellitenfirma auf, weil das Weltall verlieren wir auch. Da glauben wir, glaube ich, haben wir sehr große Erfolge mit Endurosat. Also da versuche ich das zu machen. Im Public Market bei 10xDNA haben wir Deutschland weitestgehend abgeschrieben aktuell, weil ich einfach nicht wüsste, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, was sind deutsche Champions, die public sind, in die es sich eher zu investieren als ein Alphawave, Palantir, Tesla und so weiter. Da finden wir aktuell nicht so viel.
Wenn du jetzt mit Unternehmern, mit Startups sprichst, kannst du denen noch guten Gewissens jetzt empfehlen und sagen, Deutschland ist ein toller Standort? Denn wir haben ja hier schon immer noch einen guten Standort. Wir haben natürlich die Probleme. Ja. Also was überwiegt da für dich? Also Energieprobleme, Bürokratie, die natürlich auch viele
Bürokratie ist grausam verrückt
macht.
Aber eines Tages ist es einfach noch mehr Arbeiten, weil du einfach noch mehr Scheiße auf dem Tisch hast, die keinen Wert bringt. Aber sag ich mal, der Gründer, der arbeitet dann halt eben nicht bis 11 Uhr abends, sondern bis 12 Uhr abends. Schrecklich genug, dass er das machen muss in Deutschland. Es tut mir leid, aber es wird keinen erfolgreichen Gründer verhindern. Energiepreise ist für Startups eigentlich gar kein Problem, weil die sind ja meistens noch nicht in dieser Skalierung. Und ich muss sagen, wir sitzen jetzt hier gerade in München. München ist das interessanteste Pflaster für Startups. Weil hier hast du eben noch viele Ingenieure, die gelernt haben bei anderen großen Unternehmen, wie man grundsätzlich eine Produktion aufbaut und dann aus der ganzen Politik und den langsamen Prozessen in sowas wie so ein Lilium Aviation reingeht oder auch Robco, damit sitzen wir auch hier in München. Also ich glaube, da kann man schon was bauen. Rein strategisch gesehen, wenn wir dann zum Beispiel skalieren und sagen, wir bauen eine Produktion auf, dann glaube ich oftmals, dass sie dann eben nicht mehr in Deutschland sein wird, was wir ja gerade auch bei Miele, Sennheiser, also die ganzen großen, ja, die ganz großen Autozulieferer, das ist ja grausam.
Wie viele es gehen ja auch schon manche in die Schweiz, weil es da billiger ist.
Was echt? Sich,
ja, okay. Gibt's okay. Auch schon.
Das kenne ich jetzt noch nicht, aber halt die klassischen Länder, auf die man kommen würde, und das sind wirklich Traditionsunternehmen wie halt Miele und Co. dabei, ZF, die wirklich massiv zehntausende Stellen hier in Deutschland abbauen, weil wir eine so schlechte Politik haben, und die dann halt woanders machen. Das kann schon sein, dass wenn unsere Startups dann erfolgreich sind, dass sie dann die Produktion an der Länder aufbauen, das muss man dann sehen.
Bist du schon auf dem Absprung? Was müsste passieren, dass du sagst, mir reicht's? Also,
ich habe ja mal gesagt, wenn die Linke in die Regierung kommt, dann überlege
gut,
ich
das. Das ist jetzt sehr unwahrscheinlich geworden, aber
gut,
Sarah Wagenknecht hat jetzt natürlich eine eigene Partei. Also das ist
ja,
die Frage,
ja,
ob du das auch als Linke siehst dann.
Aber genau, manchmal frage ich mich, ob die links- oder rechtsradikal ist oder eine lustige Mischung. Aktuell habe ich es nicht geplant, nicht konkret geplant, aber ich muss sagen, irgendwann ist auch genug.
Okay, irgendwann ist genug. Was macht denn die Politik jetzt so falsch? Weil du sagst, das Ergebnis ist schlecht, die Politik ist schlecht. Was würdest du denn jetzt besser machen? Weil viele Leute sagen dann mal so, Mensch, ihr jammert oder ihr schimpft.
Ja.
Was würdest du besser machen?
Ganz einfach. Machen? Wir müssen, wenn ich einen Satz sagen will, denke ich, was erzählst du da, Frank? Aber wir müssen digitalisieren. Ich meine, aber sorry, es klingt verrückt, aber wir haben nicht digitalisiert. Du hast bei uns sind
wenig, ja.
Ja, bei uns sind alles Papierprozesse und es muss ein Gesetz geben, dass in allen behördlichen Vorgängen es kein Papier mehr geben darf als Gesetz. Punkt.
Andere Länder kriegen sie auch hin. Aber du hast doch auch schon mal mit dem einen oder anderen Politiker gesprochen. Was sagen die denn dann so? Ja, weiß ich, aber haben wir keine Lust oder geht nicht? Oder woran liegt's?
Ich habe mit vielen Politikern gesprochen. Ich hatte ja auch das Innovation Council im Kanzleramt. Also ich war da wirklich an der höchsten Stelle. Aber du kriegst es nicht durchgesetzt. Du machst dann Konzeptpapiere. Oder fragt man Christian Miele, ein ganz kluger Kopf, der unfassbarerweise ganz viel seiner wertvollen Zeit pro bono in Startups investiert hat, also in Politik für Startups. Das steht alles da, was wir brauchen. Aber es wird einfach nicht umgesetzt, weil die einzelnen Parteien sich das gegenseitig nicht wollen und weil am Ende des Tages muss es ja in die Lehmschicht reinbringen. Das ist so ein bisschen auch, warum baut Volkswagen nicht erfolgreich Elektroautos? Weil halt die Ingenieure nicht so zusammenarbeiten, wie sie sollten. Also das ist ähnlich bei diesem hier in Deutschland und deswegen funktioniert es nicht. Aber alleine Digitalisierung würde uns schon so enorm helfen. Und wir haben total überlastete Behörden. Wir haben jetzt gerade eine Marke angemeldet. Das könnte man ja eigentlich durch KI quasi wahrscheinlich in 2 Stunden oder so checken. Ne? Da warten wir Monate drauf. Ja? Österreich war es nach einer Woche da und bei der anderen warten wir jetzt keine Ahnung wie lange, ja. Und also das sind jetzt nur tausende von diesen Beispielen. Also wir müssten digitalisieren. Wir müssten ganz klar attraktivere Steuern für Investments schaffen. Mhm. Wir sind, auch wenn das ganz oft anders dargestellt wird, wir sind ein Hochsteuerland, deswegen gehen die Leute ja. Und wir müssten mal verstehen, was Zukunftstechnologien sind und dann, das ist immer schwierig, die sinnvoll fördern. Also eigentlich bin ich quasi gegen fördern, lass die Wirtschaft einfach bauen, aber so Chips und so weiter müssten wir halt sinnvollerweise machen, nicht indem wir ein Intel-Werk fördern. Und da muss aber ein ganz klares, starkes Programm von der Politik aufgesetzt werden und das fehlt halt.
Was ja auch immer ein Faktor ist, ist Kapital. Das unterschätzen wahrscheinlich immer viele, oder? Warum haben die Amerikaner so viel? Ich habe vor kurzem einen Gründer gehört, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war, aber das war ein sehr spannender Gedanke. Wir diskutieren ja oft über Aktienrente und hier da mal eine Milliarde und da mal eine Milliarde, um sozusagen die Rente fit zu machen. Das ist ein Aspekt, auch wichtig. Aber das fand ich sehr interessant, auch mal weiterzudenken, dass wir ja auch große Player eigentlich haben wollen. Es jammern immer alle, oh, die Amerikaner und die sind so dominant und drücken uns an die Wand mit ihren großen Unternehmen und wir haben keine tollen. Ist das auch ein Faktor? Nicht nur, dass wir die Rente modernisieren und kapitalbasiert machen, sondern dass dann auch mal Kapital da ist, dass dann auch mal hier die Rentenkassen und Co. sozusagen Kapital zur Verfügung stellen, die Pensionskassen, wie auch immer, dass man das einfach optimiert.
Enorm wichtig.
Fehlt's da an allen Ecken und Enden?
Schau dir für mich, auch hier keine Anlageberatung oder Empfehlung, ein Lilium Aviation an. Das ist ein Unternehmen, was wir seit 4 kluge Köpfe gegründet haben, mitfinanzieren, aufbauen. Dort sind deutlich über 1 Milliarde mittlerweile investiert worden. Meine persönliche Einschätzung ist, dass das eine wirklich relevante Industrie wird. Das sieht auch ein Goldman so, das sieht ein McKinsey so, das sehen andere große nicht, dass Lilium jetzt der Gewinner ist, das ist meine Meinung. Aber dass da eine riesen neue Industrie an diesen eVTOLs entsteht und das kein blödsinniger Gedanke ist, sondern ganz klar die Nachfrage da ist. Und was passiert in Deutschland? Ist es nicht so, als wären jetzt die großen Kapitaltöpfe da reingerannt wie blöd und sagen, ey, die Technologie ist ja gut, sondern das war sehr schwierig, Kapital dafür zu kommen. Glücklicherweise hat das Unternehmen das geschafft, aber auch viel aus dem asiatischen Raum. Mhm. Und das zeigt das, also nur als Posterchild, als Beispiel. Da entsteht wirklich eine neue Industrie. Wir haben endlich mal wieder einen führenden Player in Deutschland. Nicht wie bei Chips und Social Media und so weiter. Und es ist nicht so, dass wir jetzt mit deutschem Kapital zugeschüttet worden wären, sondern ganz das Gegenteil. Und das ist wichtig, wenn der nächste Quantencomputer kommt, wenn der nächste Mega-Roboter kommt, auch wieder amerikanisches Geld in Robco, ein sehr erfolgreiches Unternehmen und so weiter. Das heißt, wir brauchen mehr deutsches Geld, auf jeden Fall. Und dann würden ja auch die Returns kommen. Ich habe mal mit einem Gründer gesprochen, der macht Get Your Guide, sehr, sehr erfolgreich. Er hat gesagt, weißt du was? Als wir dann über 1 Milliarde wert wurden, ich bin da nicht investiert, und die sind, glaube ich, mittlerweile noch deutlich mehr wert, dann fand ich es auch so schade, dass ich keinem Deutschen jetzt einfach mal 20, 30, 50 Millionen Gewinn überweisen konnte, quasi von einem Secondary Exit, weil gar kein Deutscher investiert hatte. Weil damit, weißt du, das ist ja so ein Spinning Wheel, was dann startet, ja. Und deswegen glaube ich schon, wir müssen mehr Kapital in Technologie investieren.
Aber um Deutschland abzuschließen, deine Prognose ist eher, ich höre da nicht viel Optimismus raus bei dir.
Ich also bin ehrlich. Also ich lebe in Deutschland, ne? Also genau, ich lebe in Deutschland, ich zahle Steuern, sehr viele Steuern in Deutschland. Ich mag Deutschland, aber würde ich jetzt einfach rein global darauf schauen und sagen, welches Land macht gerade die richtig schmerzhaften Reformen, damit es danach dann stark profitiert, dann würde ich sagen, dass wir das nicht sind. Und wenn du dir das Wachstum in anderen Ländern anguckst versus Deutschland, die Deindustrialisierung, Miele und Co., ZF, ziehen massiv Arbeitsplätze ab. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Entwicklung.
Schreckliche Entwicklung passt gerade gar nicht zu Kryptos. Lass uns das noch ganz kurz ansprechen zu Bitcoin, Ethereum. Bist du da auch weiterhin bullish? Und jetzt, wenn ein Bitcoin-Maxi zuschaut, wird er gleich sagen, um Gottes Willen, der Thelen hat Bitcoin nicht verstanden, sonst würde er ja Ethereum ja nicht gut finden. Wie stehst du zu den
Also, wir waren immer bullish auf Krypto. Wir fanden das gut. Deswegen ist seit dem Fondsstart auch Krypto mit an Bord. Wir haben dann vor, ich glaube, ein Jahr, eineinhalb Jahren gerne unser Research angucken. Wir veröffentlichen das immer. Die strategische Entscheidung getroffen, dass wir deutlich mehr Ether, also damit Exposure zur Ethereum-Plattform haben, als auf Bitcoin. Wir haben aber auch Bitcoin und der hat sich natürlich herausragend entwickelt. Deswegen bitte schaut das auf unserer Website nach. Aber ich glaube, es sind aktuell 2-2,5% Bitcoin und ungefähr 7% Ether. Ist jetzt aus dem Kopf, kann leicht falsch sein. Und damit ist das Krypto-Exposure natürlich sehr stark gewachsen.
10% stimmt sogar.
Oh, okay, ja. Damit ist das Krypto-Exposure natürlich gerade mit fast 10% relativ hoch, weil es sich das selber verdient hat. Wir könnten es jetzt natürlich auch verkaufen, aber wir noch nicht kein Ende sehen. Und besonders bei der größeren Position bei uns von Ethereum sehen wir halt, dass die Entwicklung des Netzwerks total intakt ist. Und man kann bei einem Ethereum auch besser vorhersagen, wie sich der Preis entwickelt. Warum? Weil wir sehen, wie viele Entwickler sind auf der Plattform, wie viele Projekte sind da, wie viel Assets sind locked up, wie viel gestaked und so weiter. Man kann leichter sehen, wie viel Aktivität und Richtung der Ethereum-Plattform läuft. Bitcoin ist ein tolles System. Wir haben ja Bitcoin-Exposure und ich finde es auch super und ich hoffe und glaube auch, dass ich das verstanden habe. Und es hat halt diese Utility, dass es halt ein Wertspeicher ist mit einer super starken Liquidität. Das darf man nicht unterschätzen, wie schwer das ist. Und das hat Bitcoin gezeigt. Mit einer unfassbaren Stabilität, mit einer super starken Verteilung. Es sind eben nicht nur Miner in US oder China, sondern weltweit verteilt. Die Hashrate geht ständig hoch. Aber wenn ich jetzt auf die konkreten Anwendungen gehe, die ja auch auf Bitcoin laufen sollten, zum Beispiel das Lightning-Netzwerk, was dann da drüber liegt, um das berühmte Kaffeezahlen zu ermöglichen, da muss man einfach fairerweise sagen, das läuft bisher nicht. Was auch total für uns fein ist, trotzdem haben wir Bitcoin, weil wir diese Asset-Klasse als Wertespeicher verstehen und ja doch, das kann keiner kopieren.
Und Ethereum ist ja eher, kann man sagen, Unternehmen oder
wie? Genau, und Ethereum ist eher ein AWS oder könnte ich mit Google vergleichen, so ungefähr, als Computing-Plattform. Das sind zwei total verschiedene Strategien. Und das, was Bitcoin da geschaffen hat, das kann man auch nicht kleinsprechen, ne? Das ist auch, weil so ein weltweit starkes Netzwerk mit so einer Stabilität, dieser Hashrate, dieser Zuverlässigkeit zu generieren und auch diesen Namen, muss man auch fairerweise sagen, das ist ein richtiger Wert. Und das ist der Wert von Bitcoin. Und wir finden den anderen Wert aber, das passt auch einfach mehr zu unserer Strategie, wo dann noch aktiv entwickelt wird und wo dann Apps darauf laufen und sich selbst organisierende Organisationen darauf entstehen. Deswegen haben wir dort noch mehr Exposure. Sehr
schön. Letzte Frage, Frank. Was ist für dich gerade am meisten überschätzt? Wo würdest du keinen Cent investieren gerade? Branchenmäßig. Kannst du natürlich auch ein Unternehmen nennen, aber
wo würde ich keinen Cent investieren?
Deutschland darfst du jetzt nicht sagen.
Genau. Wo würde ich keinen Cent? Du, ich glaube, keinen Cent investieren. Also ich würde zum Beispiel aktuell nicht, ich persönlich würde jetzt aktuell nicht in Nvidia und Microsoft investieren. Damit kann ich auch total falsch laufen, weil die noch weiterlaufen. Mhm. Aber weil es so viel andere, interessantere Chancen im Aktienmarkt gibt und allen Applaus, die da groß dabei waren. Und vielleicht läuft es auch noch weiter, ich kann es gar nicht sagen. Aber ich finde einfach das, was es aktuell an anderen Chancen gibt, die eben noch nicht gelaufen sind. Und da gehört auch Cleantech zum Beispiel mit dazu, mit den richtigen Unternehmen. Dort würde ich eher investieren, deswegen würde ich jetzt nicht mehr in diese großartigen vier jetzt nochmal nachlegen.
Also Nvidia und Microsoft kommt Frank Thelen nicht ins Depot.
Und es sind ganz tolle Unternehmen und die können sich auch trotzdem noch super entwickeln.
Frank, herzlichen Dank dir für den Klartext. Danke dir und danke euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir kriegen einen Daumen nach oben und wir sind sehr gespannt auf die Kommentare. Und wenn ihr Frank wieder sehen wollt, dann natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.